Einen schönen guten Abend. Gebt es euch auf. Es kommen gleich zwei, die haben den Applaus verdient. Es kommen zwei, die zu diesem Abend passen wie kaum jemand anders. Herzlich willkommen nochmal zum dritten Julian Assange-Konzert hier in der Musikbrauerei. Und bitte gebt nochmal einen dicken Applaus für Jens, den Veranstalter, und Jens Fischer-Rodrian, den Musiker des Abends. Ihr Lieben, es geht heute Abend letztlich um Zensur, um Unterdrückung freier Meinung. Und die Veranstalter haben sich heute Abend zwei Leute eingeladen, die sich damit sehr gut auskennen. Der eine, der hat das quasi erfunden für die freie Medien. Der war derjenige, der uns gezeigt hat, was passiert, wenn man sich aus dem Öffentlich-Rechtlichen verabschiedet und das Falsche sagt. Und der andere, der hat das Buch drüber geschrieben. Ich begrüße mit euch sehr herzlich einmal den Historiker und Verleger und Autor des Buches Zensur aus Wien, Hannes Hofbauer.
Grüß euch.
Und von dem anderen habt ihr eventuell schon einmal gehört. Begrüßt bitte mit mir sehr, sehr herzlich zurück in Berlin, Kaivan Sufi Sarwash. Und aus glücklicher Fügung habe ich das große Glück, die beiden hier moderieren zu dürfen. Wir haben eine knappe halbe Stunde Zeit für ein unglaublich großes Thema und die Zeit wird ohnehin nicht reichen. Versuchen wir sie so gut es geht zu nutzen. Herr Wand, du hast in den freien Medien quasi die Zensur oder das Zensiertwerden erfunden auf die harte Tour. Du hast aus den Öffentlich-Rechtlichen kommend die dicke Antisemitismus-Keule abbekommen und sagen wir mal, es hat dir nicht unbedingt geschadet für deine publizistische Karriere. Du hast aber das vorgemacht, was viele von uns hinterher auch erfahren haben. Nach all dem, was du in den letzten Jahren erlebt hast, wie geht es jetzt weiter? In dem Zustand der Selbstzensur, die wir haben, der überbordenden Tech-Konzerne, wie ist deine Prognose? Wie sieht die Arbeit von jetzt an weiter aus und wie wird sich dieses Zensurinstrumentarium fortsetzen?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo Berlin. Hier zu sein. Vielleicht gleich ist natürlich eine sehr große Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich kenne ja nicht die Zukunft. Die gestalten wir alle oder auch nicht. Ich muss sagen, was mich ein bisschen nicht mit Bitterkeit erfüllt, sondern wo ich einfach oft sprachlos bin, was nicht so oft passiert ist, dass ich bin ja nach Berlin gekommen, kurz nochmal aufhalten. Berlin war für mich die politische Stadt Europas und sie hat sich zur unpolitischen Stadt Deutschlands und auch zur unpolitischen Stadt in Europa entwickelt. Die großen Demonstrationen für die Freiheit, da waren sehr viele auf der Straße, aber die kamen alle aus der Provinz. Das ist leider so. Das ist leider so, waren viele Berliner auch natürlich dabei, aber die Großen kamen aus der Provinz und jemand, der das mitorganisiert hat, Herr Ballweg, sitzt heute in Stammheim. Ja? Sitzt heute in Stammheim und ich meine, das Gefängnis wurde ja auch seinerzeit für die RAF eröffnet. Also wenn man heute eine falsche Meinung hat, dann landet man in Stammheim. Der Mann war ja bis vor 2-3 Jahren noch unpolitisch, IT-Unternehmer und hat das getan, was Bürger tun sollten, wenn sie demokratisch erwachen. Er hat einfach seine Meinung geäußert und durch sein IT-Netzwerk hat er andere dazu gebracht, friedlich auf die Straße zu gehen. Da waren dann auch genau 18.000 Leute und die waren dann alle Querdenker. Bis vor ein paar Tagen war das noch ein positives Wort. Ja, ich erinnere an die Biografie über Herrhausen, da steht Querdenker drin. Mhm. Auch Einstein war mal ein Querdenker. Und plötzlich macht diese Presse von uns, benutzt unsere Sprache und Querdenker ist auf einmal negativ. Wohin es geht, kann ich nicht sagen. Ich wundere mich immer wieder. Jetzt kommt ein Joke, die deutsche Nationalmannschaft hat ja aus Protest bezüglich der Frauen in Katar die WM verlassen. Da wisst ihr, man darf seinen Humor nicht verlieren. da geht's hin. Und was ich gerade bei der Tagesschau gelesen habe, ich lese die ja nur noch aus marxistischen Gründen, dass die zum Beispiel gerade in China die Corona-Proteste total loben. Okay? Und wohin es geht, Paul, hängt ganz stark davon ab, ob unser einer noch öffentlich-rechtlich und klassische Bezahlmedien überhaupt noch guckt. Hm. Weil solange wir das tun, wird sich nämlich gar nichts ändern.
Hm. Ja? Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber es ist ja eine Eskalationsstufe schon. Ja? Du hast es schon erwähnt. Ballweg sitzt jetzt seit Monaten ohne adäquate Anklage, also ohne plausiblen Grund. Es wird immer krasser. Es zeichnet sich schon ab. Es wird extremer. Und die Frage ist für mich tatsächlich, wo geht's hin? Ist diese Twitter-Posse, die wir gerade sehen, sowas wie eine Entlastung? Ja? Glaubst du diese Nummer, die mit Elon Musk da läuft? Da kann man ja für und dagegen sein. Ich selbst bin da sehr skeptisch. Und ich denke mir immer noch, ich weiß nicht, Hannes, wie du siehst, ich kann mir immer noch vorstellen, dass wir eines Tages Bundeswehr auf der Straße haben, dass wir Militär auf der Straße haben, um dieses Zensurregime durchzusetzen. Also ich meine, es eskaliert tagtäglich immer weiter. Ja? Und ein frommer Wunsch zu sagen, Leuchtturm ARD, zahlen wir keine GEZ-Gebühren. Jetzt hat sich ja der zweite Mainstream angeschlossen. Nicht? Reichelt ruft auf, ab 2023 keine GEZ mehr. HG Maaßen ruft dazu auf. Also es kommt ja jetzt so eine, ich will nicht sagen Nachgeburt, aber es kommt jetzt so eine zweite Gruppe, die das sagt. Bringt das alles noch was? Also für mich wird es täglich schärfer. Wie ist deine Prognose? Gibt es da Licht am Horizont oder eskaliert es immer weiter?
Also die Militarisierung, die du angesprochen hast, die wird vorbereitet, also in Deutschland sowieso, in Österreich auch. Und die kann natürlich dann eingesetzt werden und wird eingesetzt werden gegen missliebige Meinungen. Ja? Also was ist Zensur? Zensur ist eine Herrschaftstechnik zur Durchsetzung des eigenen Narrativs. Ja? Und die gute Botschaft, aber auch mit Vorsicht zu genießen, ist, dass es meistens dort passiert, wo die Herrschaft schwächelt. Weil wenn die Herrschaft stark im Sattel sitzt, dann braucht es keine Zensur. Dann kann man offen diskutieren. Ja? Aber wenn die Herrschaft schwächelt, dann muss sie eben kompensieren mit Verboten. Und
intellektueller könnte sie gar nicht mehr schwächeln, oder? Zumindest in Deutschland nicht.
Ja, aber es gibt ja andere Maßnahmen auch, die kleinen Schwestern der Zensur, wie ich sie nenne, sozusagen das Verschweigen oder das Denunzieren oder der brutale Bruder, das Wegsperren, also vom Julian Assange bis hin zum Ermorden. Ja. Das sind ja alles Möglichkeiten, die mehr oder minder schon am Tisch liegen, also auch in der Europäischen Union. Und das ist beängstigend, aber die gute Botschaft ist eben, dass wir da sind, dass viele da sind. Ja. Und dass sie auch so unterschiedliche Menschen wie wir immer besser verstehen. Ja? Also wir zwei zum Beispiel.
Schwer genug, ja. Mit uns beiden war ganz schlimm. Wir haben uns hinter der Bühne gefetzt ohne Ende. Aber Spaß beiseite. Es ist wirklich, ich frage mich das jeden Tag. Und wenn ich mir diese Episoden angucke, dieses Geschehen gerade um Twitter. Die Frage ist Elon Musk jetzt der Erlöser? Ist das wirklich eine Änderung im Umgang dieser Plattform mit den Nutzern? Ich kann es gar nicht beurteilen. Ich habe das Gefühl, es wird täglich schlimmer. Wir sehen, dass die EU mittlerweile Zensuralgorithmen vorbereitet, die auf unseren Telefonen installiert werden. Da wird sozusagen vorgescannt, bevor es nur versendet wird, was du dort vorbereitest und präemptiv schon am Ort des Geschehens zensiert. Besser wird es für mich nicht. Also was kann man tatsächlich effektiv tun? Nicht bezahlen, nicht die Rundfunke bezahlen, nicht konsumieren. Aber reicht das alles? Suggestivfrage gebe ich zu.
Also ich würde sagen, die Freiheit der Sprache, die Freiheit des Denkens, die Freiheit des Menschen wird nicht in Silicon Valley vorbereitet. Das glaube ich sagen zu können. Und wenn man glaubt, ja, ein neues großes Medium, ob sie jetzt Twitter heißen, YouTube, wird deswegen auf einmal freier, weil ein neuer Besitzer da ist, der ist total naiv. Ich weiß nicht, wie der ansetzen soll. Also wer wirklich glaubt, dass Elon Musk mit seinen 40.000 Satelliten privat über die Information verfügt, also und sagen kann, ich habe Informationen über Amerika, die verkaufe ich nach China, der hat nichts verstanden. Auch Jeff Bezos ist ja nicht der Chef bei Amazon. Die stellen die Server für die CIA. Und ich glaube nicht, dass Herr Bezos sagen kann, die CIA ist im Moment nicht mehr erreichbar. Dann wäre er sehr schnell nicht mehr erreichbar. Also das ist ja alles total naiv. Solange wir über zentralisierte Konzernmedien kommunizieren, die sich soziale Medien nennen, aber eigentlich asoziale Medien sind. Und solange wir über zentralisierte Konzernmedien mit ARD-Geld kommunizieren und uns darüber informieren, wird sich überhaupt nichts ändern. Ich glaube, was wir brauchen, was Demokratie wirklich braucht, ist Dezentralisierung auf allen Gebieten. Ja. Wir brauchen, dezentrale Technologien, also was ich Peer-to-Peer oder Blockchain, das gibt es heute auch alles. Und es ist immer so, auch was die Medien angeht, also auch die sozialen Medien oder auch was die öffentlich-rechtlichen Medien, wie ich sie denn angeht, ist so ein bisschen wie ZDF-Kochsendung. Ich habe schon mal was vorbereitet. Ja? So. Und das alles nicht mehr haben, weil da ist ja der, sind wir ja keine User, wir sind ja das Produkt, was verkauft wird. Und das ist halt bequem, muss man dazu sagen. Und es ist unbequem, wenn man vielleicht wieder sagt, okay, ich versuche mit anderen Netzwerken zu bilden und eben nicht alles über die E-Mail zu verschicken und sich sogar zu treffen. Ich glaube, dass das nächste Pamphlet zur Freiheit, das wird wieder auf einer Schreibmaschine geschrieben. Da bin ich 100% von überzeugt. Ja? So. Gibt es da, glaube ich, auch eine sehr schöne Doku, Californian Typewriter. Ich sammle Schreibmaschinen, ich finde die total super. Also das mal machen und vor allem sich mit anderen treffen und sich die Meinung von Leuten anhören und die einem zum Teil auch gegen den Strich geht. Weil ich finde, wir haben ja Demokratie dahingehend gar nicht richtig gelernt, dass wenn heute irgendjemand auftaucht, der zu irgendeinem Thema eine andere Meinung hat, dann sind wir irritiert. Und unsere Presse hat es wirklich geschafft, dass wenn zu einem Mainstream-Thema in Deutschland zwei Meinungen existieren, dann geschrieben werden kann, das Land ist tief gespalten. Ja? So. Und das fressen wir, diesen totalen Quatsch. Ich meine, ich habe eine relativ große Familie und wir haben alle unterschiedliche Meinungen, aber eins akzeptieren wir, dass wir nebeneinander mit den unterschiedlichen Meinungen bestehen können und den anderen nicht angiften. Und wir leben längst in einem Land der Zensur, weil man sich heute nämlich genau überlegen muss, wenn man irgendwas sagt zu irgendeinem Thema, in welchem Kreis man das noch sagen kann. Das kommt mir total bekannt vor. Okay? So. Und das ist schon die Selbstzensur, das ist schon das Leben der anderen. Und ich erinnere daran, es trifft ja jetzt nicht nur Journalisten, wenn man auf Journalisten einschlägt, das ist ja eigentlich ein Ehrenschlag, dann ist man relevant. Wenn man mitmischen darf, alles sagen darf, dann ist man PR, weiß es vielleicht gar nicht. In dem Moment, wo man auf die Fresse bekommt, sagt man irgendwas, was da oben irgendjemand stört, da sollte man wirklich dranbleiben. Ja? So. Und deswegen investigativer Journalismus, Journalismus ist investigativ. Sonst ist es gar kein Journalismus, sonst ist es PR oder so. Also, ja, und das wissen wir aber spätestens schon seit I Have Stone, weil, Hannes, du wirst es, in deinem Buch hast du es geschrieben, das, was im Moment dann passiert, dass man über die Intellektuellen, die einseitig Begabten, dann korrumpiert und wegsperrt und McCarthy-Ära neu auflebt, das ist ja alles sowas von unoriginell, so lahm, so plump. Und ich habe oft gefragt, warum so plump? Da haben die mir üblich gesagt, weil es so funktioniert. Weil es so funktioniert. Und das ist das, was mich an der Sache stört. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich bin auch nicht mehr dagegen. Ich verschwende meine Zeit nicht mehr mit Pamphleten gegen die zu sein. Die sind viel zu unwichtig, sondern ich baue was Neues auf. Mit neuen und vernünftigen Leuten. Und da bin ich auch ganz hart, wenn man sich das mal biblisch überlegt. Wie viele hatten denn auf der Arche Platz? Die meisten nicht. Die meisten nicht und die meisten braucht man auch nicht. Wir leben heute in einem Land von Mitläufern, die aus der deutschen Geschichte wirklich gar nichts gelernt haben. Null. Okay? Und das auch noch in Berlin, weil entweder sieht man ein Stück Mauer oder was ich hier wurde geschossen oder so einen Stolperstein und wir haben heute ein Regime von linksautoritären und grünen Khmeren. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die werden so weit gehen, wie wir sie lassen. Das ist vollkommen klar. Ja? So, und das Corona-Regime war die Vorbereitung, wie weit wir uns gegeneinander denunzieren lassen. Gegeneinander aufspalten lassen, Oma gegen die Enkelkinder. Und ich habe ja viel dazu gelesen. Es gab Eltern, ja, vielleicht so mit Waldorf-Hintergrund, ja, die dann die Lehrer angewiesen haben, sie würden sie verklagen, wenn die Kinder während der Pause auf den Schulhof gehen und die Masken absetzen. Früher war das Körperverletzung wegen Dehydrieren, heute ist das die neue Verantwortung. Das kotzt mich an, ehrlich gesagt. Ja? Und wenn du das aber dann sagst, dann bist du komisch. Und das ist interessant. Ja? Ich hab einiges gelernt wegen Corona. Ich darf mich nicht aufregen, hat mein Arzt gesagt.
Okay. Das ist ein bisschen zu spät, oder? Ich glaube, das hast du gerade getan. Nein.
Und zwar, ich verstehe heute, wie es damals gewesen sein muss, weil wer schlägt denn auf die Bevölkerung ein? Und wer sagt denn, hier stimmt was nicht? Es ist der Baggerfahrer.
Kevin, darf ich da einhaken?
Es ist der Kollege bei Aldi, der sagt, es stimmt was nicht. Und es sind ja die sogenannten Intellektuellen, die Schreiberlinge, die so lange Stimmung erzeugen, dass der Rest der Mittelschicht sich anschließt, weil er eine soziale Fallhöhe hat. Die verraten die Demokratie, nicht der Arbeiter.
Was Intellektuelle angeht, sind wir drei natürlich völlig unverdächtig. Aber ich danke dir für die wichtigen Hinweise auf die technischen Mittel, die wir haben, um dagegen anzugehen. Aber du wurdest schon angesprochen, das sind ja eigentlich ganz tradierte Mittel, die wir da sehen. Das sind ja eigentlich Dinge, die sich wiederholen. Und wenn wir sehen, wie die Sprache gekapert wurde, wie das ganz Klassische passiert, Begriffe werden umgemünzt. Du sagtest, mit Corona wurde es so offenbar. Es fing doch früher an und es geht doch jetzt in anderen Bereichen weiter. Das Gendering, was wir sehen, ja, die die Diskurshoheit, über diese Begriffshoheit. Es fängt doch an mit dem Kapern der Sprache, mit dem Umdefinieren der Worte. Ein Mann kann sich aussuchen, eine Frau zu sein. Das Gegenteil zu behaupten, sei dann transfeindlich. Dann vernichtest du Identitäten. Also das sind doch eigentlich Mechanismen, lieber Hannes, die sind uralt, oder? Das ist die ureigenste Methode der Zensur, ist es, erst einmal die Sprache zu kapern und dem Gegner zu verbieten eigentlich, überhaupt mitzusprechen, ihn damit rauszudrängen aus dem Diskurs.
Querdenker, wunderbares Beispiel. Im Duden vor ein paar Jahren ist gestanden, Mensch, der interessante Ideen hat, aber nicht von allen verstanden wird. Ist gut. Ja? Während jetzt ist es sozusagen ein diffamierender Begriff für eine ganze Szene, die dem herrschaftlichen Diskurs nicht folgt. Ja? Aber auf das, was du gesagt hast, einzugehen, natürlich in der Geschichte hat es immer Kreativität gegeben. Und ich glaube, dass den Menschen die Kreativität inhärent ist. Jeder Mensch ist kreativ. Ja? Und was die Zensur betrifft, heißt es, Zensur wird immer umgangen. In der Geschichte gibt es so viele Beispiele. Ja? Eins, was mir besonders am Herzen liegt, ein Wiener Buchhändler, der im Jahr 17 irgendwann die katholische Liste von Schriftstücken, die man nicht publizieren hat dürfen, angefangen hat zu drucken, damit die Leute sehen, was sie schnell lesen können, was interessant ist. Ja? Oder wir sehen es ja jetzt an Apolut, wir sehen es an RT, RT ist verboten, KenFM wurde vertrieben und letztlich auch verboten, also der Zensur unterworfen, die sind da.
Aber müssen wir es dann nicht erst recht machen? Also das ist meine Frage, worauf ich hinaus will. Also sich dagegen auflehnen, nicht bezahlen für DGEZ, die Begriffe auch zurückkapern. Also einfach sagen, nein, ich lasse mir nicht vorschreiben, was jetzt ein Mann oder eine Frau sein darf. Ich lasse mir auch nicht erklären, dass ich so nicht ausdrücke. Ob es politisch unkorrekt ist, da gebe ich nichts drauf. Also müssen wir nicht wirklich bewusst uns dagegen auflehnen, auch damit leben, dass man uns dann ausgrenzt, dass man uns für eine Persona non grata hält, dass man uns Vorwürfe macht. Muss man es nicht ein Stück weit ertragen, wenn man sich dagegen auflehnt? Muss ja nicht jeder gleich nach Norden ziehen und einen eigenen Campus aufmachen. Aber im Alltag dagegen angehen.
Aber es gibt sozusagen eine Frage auch der Quantität. Der Jens hat das zuerst zu der Bühne gesagt. Der hat gesagt, wir wollen eigentlich nicht mehr alternative Medien genannt werden. Wir sind die Medien. Ja? Die anderen sind sozusagen Sprechpuppen. Ja? Ja. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Aus der Defensive raus, in die Offensive. Die ist für unterschiedliche Menschen anders. Aber diese Vielfalt haben wir. Also das ist ja unproblematisch. Ja? Der eine macht sozusagen einen alternativen Kanal, also einen nicht gekaperten Kanal. Ja? Der andere macht Printbücher, der dritte hat seine Methoden, der Zensur zu umgehen. Und das finde ich das Entscheidende.
Absolut. Ja? Aber ich plädiere auch für so ein bisschen Konfrontation, ein bisschen Härte. Ich sage immer, es ist keine Impfung. Ganz egal, wie viele Leute mir sagen, ich bin geimpft oder so, ich missioniere nicht. Es geht ja nicht darum, die Menschen zu missionieren. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich finde das ganz fürchterlich. Also man wird ja pausenlos missioniert für alle möglichen Dinge von dieser Gegenseite. Und ich finde nicht, dass man Feuer mit Feuer bekämpfen sollte. Ich gehe jetzt nicht rum und schüttel die Menschen und sage, nennt es nicht Impfung und glaub meiner Geschichte. Das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv. Aber sich einfach im Kleinen dagegen verwehren, das mitzumachen. Bewusst die andere Sprache zu verwenden. Auch damit zu leben, dass sie einen schräg anschauen und zu sagen, ich nenne es halt, es ist keine Impfung. Es gab keine Pandemie, egal wie oft ihr das sagt. Es gibt sie nicht. Ja? Oder sagst du, das muss gar nicht sein, die Konfrontation?
Doch, absolut. Im Kleinen dagegen wären es gut, aber wir müssen gesellschaftlich relevant werden. Das ist schon der Punkt. Also die gesellschaftliche Relevanz einer Gegenöffentlichkeit zur Öffentlichkeit zu werden und letztlich dann die Gesellschaft auch positiv zu verändern, darum geht es für mich und wahrscheinlich für uns alle. Ja?
Das machen wir schon, aber Kevin, es ist ja auch bitter, oder? Ganz ehrlich, wenn du zurückschaust auf die letzten Jahre, du hast was abbekommen, das kann man wohl sagen, oder?
Ja, haben sie voll in die Fresse gehauen, aber egal. Weißt du, nein, wer meine Biografie kennt, weiß, es ist keine gute Idee, zu mir zu kommen, willkürlich sagen, das darfst du jetzt nicht mehr machen.
Nicht.
Weil dann mache ich genau das. Und zwar, bis du aufhörst, das zu mir sagen. Und ganz einfach. So. Nein. Man sollte, ich habe ja auch meine eigenen grundsätzlichen Motive natürlich hinterfragt und liegen bei mir natürlich in der Jugend. Ich hatte das große Glück, ich bin nicht von Eltern wirklich erzogen worden, also ich hatte nie Ehrfurcht vor Autoritäten, weil es sie bei mir nicht gab. Aber viele laufen ja eben mit, sind Mitläufer, das ist auch in Ordnung, es lohnt sich auch, Opportunist zu sein, ich kann es gleich belegen. Es lohnt sich, Opportunist zu sein, weil Opportunismus wird in dieser Gesellschaft belohnt. Wer früh ausschert, dem heißt es gleich nicht, also außer an der Waldorfschule. Gehst du heute aber an eine Waldorfschule, die sind sowas von Maske, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also es gibt's auch, ja. Ich bin ja bei den Bio-Companies ausgetreten, weil ich zu ihnen gesagt habe, was nützt, wenn du Bio-Möhre bist, aber Monsanto im Kopf, das kannst du vergessen. Also kannst gleich lassen. Ja?
Ich war nie Mitglied, das ist noch cooler.
Viele Linke sind froh, jetzt mit der Maske tragen sie wie ein Gadget mit Stolz endlich mal mit der Regierung eins. Das ist wirklich so, kann man auch bei sich selber beobachten. Und die Frage ist, man kann kritisieren, ist alles super. Aber man muss eine Analyse machen, warum es ist, wie es ist. Und es ist, wie es ist, weil wir so erzogen wurden. Wir sind total autoritär gedrillt. Und deswegen laufen wir auch mit. Und wenn wir das verändern wollen, geht es vielleicht noch bei unseren Kindern. Bei uns ist es schon schwierig. Ja? Warum laufen viele mit? Bei uns wird das Ash und das Milkman-Experiment ausprobiert, weil du kriegst direkt in die Fresse, man isoliert dich, das wissen wir, dass das Menschen nicht aushalten können, und man erpresst dich ökonomisch. Ja. Weil wir nutzen ja auch das Geld der anderen. Das ist ja nicht unser Geld. Das heißt, man spaltet uns. Wir haben ja keinen eigenen Volkscoin. Wir haben ja keinen, ich habe mal gesagt, wir brauchen eine Wörgelcard. Wunder von Wörgel, sagt euch was, ne? Wir bräuchten eine Wörgelcard, wo wir das Geld der Wall Street gar nicht mehr nehmen müssen, weil wir uns selber bezahlen. Wir lassen uns gar nicht mehr isolieren. Das muss man erst mal denken. Wer so etwas denkt und ausspricht, der bringt Menschen auf komische Ideen. Ich gehöre zu diesen Leuten, ich bringe komische Ideen rein. Ja? Wem hören wir eigentlich zu? Und wer heute noch glaubt, dass es eine neue Partei bringen kann, wer auch immer sie frontet, da wird alles ganz anders. Der hat sich geirrt. Ich kriege oft Post, werd Bundeskanzler, dann wähle ich dich. Das heißt, ich möchte bleiben,
die kriegst du auch,
und du sollst ja? die Welt verändern. So läuft's nicht, Freunde. Wir müssen die Welt verändern, indem wir gegen unsere eigenen Erziehung erstmal autoritär oder anti-autoritär werden. Das müssen wir machen. Ja? Und
ist so, definitiv.
Nein, ich habe auch nichts. Guck mal, das Problem ist, man stellt ja Ärzten die Homepages ab. Man kann ja zu mir sagen, ich bin Spinner, alles klar, guck's einfach nicht, okay? Aber wenn du das nicht ertragen kannst, was jemand anders sagt, wo ist denn dein demokratisches Problem?
Okay? Absolut, ich gebe dir völlig recht. Und wenn ich mir diesen Widerstand so anschaue, diese Gruppe, und dann predige ich das auch immer. Bitte ersetzt nicht die alten Götter und Idole mit neuen, ne? Das wird immer nur Enttäuschung geben, absolut. Ich stimme dir auch völlig zu, es braucht am Anfang so ein paar Spinner, so ein paar Querulanten, die sowieso von Hause aus immer gegen den Strich gehen. Ich glaube aber, diese Szene verändert sich ein wenig, und ich glaube, das muss sie auch. Es gibt dann so ein paar Keimzellen, so ein paar Menschen, die sowieso sagen, ich will gar nicht dazugehören, ja? Damit kann ich mir nichts kaufen. Es werden aber jetzt mehr, und ich weiß nicht, wie du siehst, es verändert sich strukturell, und ich glaube, wir müssen auch an die ran, die eben nicht so gepolt sind. Nicht jeder ist eine Ulrike Goro und hält es eben aus, dass man sie mit Müll bewirft, öffentlich. Nicht jeder ist ein Kaiwan, der das aushält und sich in den Wind stellt. Ja, gib einen dicken Applaus bitte, auch für beide. Und, lieber Hannes, wir haben es vorhin so, und nicht jeder muss es ja auch sein, nicht jeder kann es sein. Es ist immer gut, wenn ein paar da stehen und das abbekommen und ihr Kreuz in den Wind stellen, aber wir müssen es ja schaffen, die mitzunehmen, denen das schon wichtig ist, die auch dazugehören wollen. Die sagen, es ist mir halt nicht ganz egal, wenn ich überall rausgedrängt werde. So sind die Menschen eben, wir werden sie nicht umerziehen können. Du sagtest frühestens bei unseren Kindern, denen wir die vielleicht davon freimachen können. Und also wie erreichen wir die? Wie machen wir denen Mut, die sagen, es ist mir aber schon wichtig, dass ich nicht rausgeschoben werde?
Gescholtener Intellektueller, der mich nicht empfinde, weil ich nicht diese Position vertrete, aber muss ich schon sagen, es geht darum zu begreifen, was dahinter steckt. Ja? Also zum Beispiel geht es darum zu begreifen, warum dieser Corona-Keynesianismus oder der Militär-Keynesianismus uns mit Geld im ersten Fall überschüttet hat und im zweiten Fall die Militärindustrie und die Rüstungsindustrie mit Geld überschüttet und uns dann erzählt, hoppala, da gibt es ja Inflation und wir können euch leider nicht mehr ermöglichen, dass ihr im Winter heizt und womöglich kostet das Essen zu viel. Also das sind ja Dinge, die man den Leuten sagen muss, dass die Inflation nicht vom Himmel fällt, ja, dass er nicht von Putin gemacht ist. Und wenn man das aber anspricht, dann hat man schon wieder die Gefahr, dass man zensuriert wird. Dann muss man halt in diese Medien ausweichen und diese Medien promoten, die wir darstellen letztlich. Ja, ob das jetzt Print oder digital oder was immer ist. Aber die Erfahrung einerseits, die wir haben, und die Erkenntnisse, die wir gewinnen, alle, wie wir da sind, die müssen weitergegeben werden. Und da ist eben sehr oft dann die Zensurkeule dabei. Ja? Aber nur so lang, wie wir uns nicht dagegen wehren.
Ich finde, wir müssen uns gegen die wehren. Und meine Methode ist, diese Begriffe gerade so anzunehmen, so wie die, um Gottes Willen, bitte verzeiht den Vergleich, wir sind nicht die ersten Christen, aber denen wurde das Kreuz gegeben und sie haben sich dran nageln lassen. Die Schwulen haben in Amerika gesagt, then we're gay. Sie haben den Begriff genommen und haben gesagt, dann sind wir gay, dann ist das cool. Die Querdenker haben es ja ansatzweise auch so getan, haben sich dann stolz als Querdenker bezeichnet. Also ich finde, wir müssen das geradezu umarmen und nicht versuchen, uns davon abzugrenzen, sondern da ganz, ganz, ganz frei und stolz mit rauszugehen, oder?
Ja,
Also ich bin es vollkommen leid, Kontaktschulddiskussion zu führen oder mir anzuhören, naja, der hat vielleicht was Falsches gesagt, das kann man auch antisemitisch interpretieren. Das ist ja ein Wahnsinn. Also dieser Mechanismus funktioniert doch so, dass es vollkommen gleich ist, was du sagst. Sobald entschieden wurde, dass du eben Paria bist, dass du nicht dazu gehörst, wird irgendwie von dem Augenblick an versucht, das in die Rechts-Rechts-Nazi-Antisemiten-Ecke zu stellen.
Ja, aber von dem müssen wir uns lösen. Ich meine, das sind, wir sind gelöst.
Eben,
ja.
Eben.
So, ja. Weil das ist das, was ich Herrschaftstechnik nenne. Ne? Das ist einerseits die Denunziation, die Kontaktschuld, die Zensur. Das sind alles Techniken, die lange erprobt sind und natürlich jetzt im digitalen Raum anders funktionieren als vielleicht zu der Zeit, wo der erste Mainzer Bischof im Jahre 12 irgendwas ein Verbot gegen erste Druckschriften gemacht hat, weil plötzlich die Kanzel nicht mehr die einzige Wahrheit verkünden dürfte. Ne? Also das ist eine andere Technik gewesen, aber im Prinzip geht es um Server. Ja?
Die Technik, wie kriegen wir es hin? Die Zeit läuft uns davon und du hast gerade was gesagt, was mir wahnsinnig wichtig ist. Ich finde, wir dürfen eben nicht den gleichen Fehler machen und die alten Götzen mit den neuen ersetzen, aber es ist eine zweischneidige Nummer. So jemand wie du oder ich, wir stellen uns auf Bühnen, wir halten Reden, wir versuchen immer wieder die Menschen mitzunehmen. Wir tun ja im Prinzip das, wo wir sagen, bitte vertraut nicht darauf. Wir retten euch ja nicht. Du rettest niemanden, ich rette niemanden. Aber die Leute brauchen es dann doch irgendwie schon, oder? Sie wollen dann doch schon irgendwie ein bisschen jemand, der sie motiviert, ein bisschen jemand, wo sie anknüpfen können. Ne? Das ist eine zweischneidige Nummer. Also ein bisschen Gift muss sein, oder wie siehst du es?
Naja, Bootsy Collins hat mal gesagt, free your mind and your ass will follow. Und ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die extrem verkopft ist. Und ich glaube, auch wenn das jetzt platt klingt, aber wenn die Leute einfach mehr Soul hätten und mehr tanzen würden und mehr Musik miteinander machen würden, ehrlich. Ja? Weil im Grunde genommen ist es so, ich finde das sympathisch, dass wir uns unterscheiden, auch in unserem Denken und Ansichten haben. Das gehört dazu, wenn in einer Demokratie alle dieselbe Meinung haben, dann stimmt doch was nicht. Ist offensichtlich. So. Dann stimmt was nicht und da würde ich eben schärfen. Aber es ist im Moment auch eigentlich sehr, sehr leicht, gegen das zu sein, was ich Regierung nenne. Man muss sich das mal vorstellen. Da sitzt eine Frau im Außenministerium, wo sie sagen, weißt du, wie schlecht die Englisch spricht, spricht noch nicht mal Deutsch. Ja? Oder ein Wirtschaftsminister, der nicht mal weiß, was insolvent ist, höchstens im Kopf. Das sind Nichtskönner. Also die haben null Expertise, wirklich null. Die können nichts, die sind mit Herzblut dabei. Ja? Und aber das ist so ähnlich wie, ich lobe doch meinen Pilot nicht, weil er immer den richtigen Flughafen anfliegt. Das ist sein fucking Job, okay? Ja? Oder einem Arzt, weil er immer den richtigen Arm amputiert. Das ist sein Job. Aber wir loben schon unsere Politiker, wenn sie ansatzweise mal das machen, was sie vorgeben zu können. Das können die aber gar nicht. Wir sollten sie einfach vom Hof jagen. Und vom Hof jagen bedeutet nicht mehr wählen. Einfach nicht mehr wählen. Aber was wir tun, und das ist unsere Demokratie, und da fängt es an, wählen 4 Jahre enttäuscht. Und ich habe eins verstanden, dass die Parteien vor allem die Kernwerte verraten, für die sie offiziell stehen. Die Sozialdemokraten, 2010-Agenda, verraten den Arbeiter. Die CSU verrät den Mittelstand und die Grünen verraten den Frieden, und zwar seit Jugoslawien. Ist das neu? Nein. Und meine Freundin Marie-Louise Beck sagt dann im Fernsehen, sie sind doch eine Friedenspartei. Wir waren nie eine Friedenspartei. Das sind eigentlich Texte von Mario Barth oder so, weißt du? Ja? Wir sind nie eine Friedenspartei. Wir sind eine humanistische Partei. Das heißt, wir können für den Humanismus überall Leuten Bomben auf den Kopf werfen. Und wo fing das an? Das fing mit dem 11. September an. Ich habe damals gesagt, wer diesen Scheiß schluckt, jetzt kannst du auch rosa Kaninchen durch die Welt hüpfen lassen. Das hat ja funktioniert. Das haben wir schon geschluckt. Ich habe damals zu allen gesagt, wenn du dir das bieten lässt, das WTC7, dass es das nicht gibt, diesen ganzen Quatsch, wer das liest, den Commission Report ohne das dritte Gebäude, jetzt kannst du alles machen.
Ja? Lieber Kevin, ich fürchte, dass
ich das fürchte, dass wir überziehen müssen.
Ja, das tun wir jetzt schon. Das tun wir jetzt schon.
Für mich ist das... Jemand, der damals gesagt hat, 9-11 ist nicht nur ein Sportwagen aus Stuttgart, der war ja dran schnell draußen. Und das muss man ganz laut sagen. Ja? Und ich meine, guck dir mal an, jemand wie Julian Assange verrottet im Knast, der wird dort kaputt gefoltert. Okay? Da hört für mich der Spaß auf. Das ist für mich nämlich ein Kollege. Ich muss mir das aber gefallen lassen. Ja? So. Und was ist eigentlich mit den Menschen in Guantanamo? Die haben bis heute kein Gerichtsurteil, keine Anklage. Was ist denn da eigentlich los? Und dann stellen wir uns hin und reden von Menschenrechten, Reporter ohne Grenzen. Ich lach mich tot. Okay? Und das kotzt mich wirklich an, weil wir sind hier in so einem Land, wo man immer für die Rechte von Menschen kämpft im Ausland, aber nicht für die im Inland. Das geht mir auf den Sack, ganz ehrlich sagen. Ja? Und wenn man sich dadurch die Karriere versaut, dann möchte ich so eine Karriere gar nicht haben, weil das ist für mich so diese Heinz-Rühmann-Karriere, der sich von seiner jüdischen Frau trennt und in den Nazis noch die Feuerzangenbowle dreht, 44. Ja? Ja, Feuerzangenbowle, ich glaube, das war Propaganda, glaube ich. Ja? Weil 44 hat sich sogar zu Heinz Rühmann rumgesprochen, da ist irgendwie Krieg. Glaube ich einfach. Ja? Und nach dem Krieg bleibt der Volksschauspieler. Und Frau Dietrich, die dagegen war, kommt zurück und ist unbeliebt. Rühmann blieb beliebt für Opportunismus. Die Kritik, als sie zurückkam, blieb unbeliebt. Und solange das bei uns so bleibt, wird sich nichts ändern.
Lieber Kevin, ich fürchte nicht nur, dass wir schon lange überzogen haben. Meine Hoffnung war ja auch, aus der Nummer rauszukommen ohne einen glatten Revolutionsaufruf. Die kommen normalerweise von mir und das ist wunderbar, wenn ich jemanden habe, der das Problem mir abnimmt.
Paul, ich bin nicht für Revolution. Revolution ist Revolver, da ist eine andere Trommel oben geladen. Ich bin für Evolution, okay?
Dann nenne es Evolution, es bleibt am Ende und diese Abschlussfrage möchte ich dir dann nochmal zumuten.
Ja, und dann nimm ich das mit der Revolution.
Ich habe es befürchtet. Aber ganz ernsthaft, ich schließe mich ja leider muss ich mich dem anschließen, was er sagt, weil er aus meiner Sicht recht hat. Also wie kommen wir aus diesem Zensurwahn heraus ohne einen totalen Umbruch? Weil das Problem ja weit darüber hinaus geht, dass mal gerade dummerweise eine Frau irgendwie Außenministerin ist, die nicht weiß, dass Länder nicht hunderttausende Kilometer entfernt liegen können. Also das Problem liegt tiefer. Kann es ein Ende dieses Zustandes geben, ohne eine Zeitenwende, ich bemühe das Steinmeier-Wort, einen politischen Umbruch, der ja in Deutschland das weit überragen würde, was hier die Wende brachte? Kann es das, ja oder nein? Du kannst das kurz machen.
Das war der Scholz, glaube ich, nicht der Steinmeier, aber egal. Das mit der Zeitenwende. Ja, aber ohne grundsätzlichen Umbruch geht es meiner Meinung nach nicht. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir sozusagen auf der persönlichen Ebene dieses Problem lösen können. Wir müssen an einen Umbruch, ein Revolvere des Unteren nach oben kehren. Ja? Da dürfen wir uns nicht davor scheuen.
Tja, was soll man dazu sagen? Wir haben fies überzogen.
Nein,
Paul, die Damen und Herren vom Paul, Verfassungsschutz Paul, im Saal werden Paul, jetzt gehört haben, nein, was sie wollten. Paul, und das Schlusswort, das gebührt jetzt dir.
Ganz wichtig,
und danach
ganz wichtig.
Geht aber die Musik weiter.
Also, was wir im Moment haben, ist etwas total Originelles. Wir blasen gegen den Russen. Wie originell. Alle Russen sind doof. Das ist ja Gott sei Dank keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ne? So, also, was wir tun sollten, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern generell, wir sollten Nachbarschaft herstellen. Wenn uns irgendjemand sagt, die sind scheiße, sollten wir sie besuchen, okay? Wir sollten Nachbarschaft herstellen. Das ist das Erste, was jeder tun kann, ja? Und was viele mich gefragt haben in diesem komischen Regime und so, was soll ich denn machen? Dann habe ich gesagt, nicht mit. Das kann man tun.
Und mit dem Schlusswort, meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Kevin Süfjörn. Und mindestens ebenso für Hannes Hofbauer. Und jetzt werden wir genau das tun, was uns gerade geraten wurde, nämlich die ganze Verkopfung weglassen, die Musik feiern und das Leben und im Nachbarraum weitermachen mit der Party, die wir dafür unterbrochen haben. Viel Spaß!
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.